Gott schenke Reden hören und verstehen durch seinen Heiligen Geist. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt eben bei der Lesung, wir haben heute einen Brief als Predigttext. Ein Brief geschrieben im Auftrag Gottes. Das macht diesen Brief so besonders, finde ich zumindest. Geschrieben von dem Propheten Jeremia irgendwann in den Jahren nach 598 vor Christus. Empfänger? Mehrere tausend Menschen der besonders gut gebildeten, einflussreichen und mächtigen Oberschicht des Volkes Israel. Verschleppt als Kriegsgefangene bis in das circa 1250 Kilometer entfernte Babylon. Verschleppt. Die Geschichten kennen wir Deutschen ja. Und der Hintergrund war, dass man diese störrische Stadt Israel, diese Stadt Jerusalem und das Land Israel in den Griff bekommen wollte. Sie wurden nicht misshandelt, aber sie waren nur mal schwer gedemütigte Kriegsverlierer in einer absolut fremden Welt. Fremde Sprache, andere Kultur und ein anderes politisches und religiöses System. Sie saßen in Babylon fest, im Glauben an Gott und an Israel erschüttert und sie hatten keine Ahnung, wie es weitergehen wird. Verzweiflung? Auf jeden Fall. Immer größer werdend. Hoffnung immer kleiner. Hat Gott uns verlassen? Bleiben wir für immer hier? Werde ich meine Heimat jemals wiedersehen? Und den Leuten schreibt Jeremia im Auftrag Gottes diesen Brief. Mit einem Gruß von Gott, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das, was Jeremia von Gott diktiert bekommt, ist keine frohe Botschaft. Ist nicht das, was die verschleppten Menschen am liebsten hören wollen. Auch der oft zitierte und benutzte Vers 7 ist in dieser aussichtslosen, bitteren, von Enttäuschung und Verzweiflung bestimmten Situation so zu verstehen. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Wir lieben diesen Vers, wir finden ihn gut. Ein bisschen soziales Engagement in Langenhagen oder anderen Orten. Hier mal ein Gebet für den Bürgermeister oder für die Stadtpolitik und die staatlichen Einrichtungen. Wird dieser Situation des Verses nicht gerecht? Natürlich ist das gut, das zu tun, für die Stadt zu beten, dankbar dafür zu sein, keine Frage. Aber mir ist heute wichtig, dass ihr alle die Schwere dieses Verses versteht, wie schwer das war für diese Menschen, die verschleppt worden sind. Wie unerträglich das gewesen sein muss, dass sie diesen Vers hören mussten, von Gott und von Jeremia aufgeschrieben. Ein Beispiel, was dem vielleicht ein wenig nahe kommt. Ein Mann, Alfred Schmal aus Zittau, kam dem ganz nahe, würde ich sagen. Als Soldat im Zweiten Weltkrieg in Gefangenschaft geraten, kam er in Kontakt mit der Bibel und entschied sich bewusst, ich werde Christ. Als späterer Maschinenschlosser und bekennender Christ in der DDR hatte er es schwer. Und rückblickend schreibt er zu genau diesem Jeremia, Vers 7. Wir haben uns intensiv mit der Frage beschäftigt, so schreibt er, was hat das zu bedeuten, dass die Israeliten gesagt bekommen haben, in der Gefangenschaft, suche der Stadt Bestes. Das hat uns geprägt, schreibt er, in unserer Haltung, auch in unserem Berufsleben. Wir haben gemeint, wir sind dazu verpflichtet, eine gute und eine ordentliche Arbeit zu leisten, trotz der schweren Umstände. Wir haben es schwer gehabt, sagt er, die wir in den Betrieben gesteckt haben, genauso wie unsere Kinder, die in den Schulen von Montag bis Sonnabend diesem Machtanspruch der SED ausgesetzt waren. Das waren wir laufend. Und das, liebe Gemeinde, ist in der gleichen Sprache, in der gleichen Kultur. Und vielleicht kann man jetzt noch eher verstehen, wie erdrückend die Situation für die Israeliten gewesen sein muss in Babylon. Schwer. Und dann kriegen sie so einen Brief. Den Israeliten damals wird sich bei diesem Vers der Magen umgedreht haben. Alles muss ihm widerstrebt haben. Es ist ein Wunder, dass sie den Brief nicht einfach zerrissen haben aus Wut. Suche der Stadt Bestes. Bist du denn verrückt? Dieses Verschreiben verlangte von den Gedemütigten ein Verhalten, was genau das Gegenteil war von dem, wie sie empfanden, was ihnen ihr Verstand sagte. Und es gab daher auch nicht viel zum Auslegen, zum Umdeuten oder theologisch umzuinterpretieren. Denn außergewöhnlich an diesem Brief Gottes, an diese Menschen, war, dass er konkret war. Richtig konkret. Da kann man nicht sagen, ach, Gott hat das vielleicht so gemeint oder anders, das können wir anders sehen. Es geht nicht. Ihr habt die Worte gehört, klare Botschaften. So soll es sein, so sollte ich euch verhalten in dieser schweren Lage. Ein Strategiepapier, würde ich sagen, mit klaren Anweisungen Gottes, wie die Leser mit dieser ausgesprochen schwierigen, schweren Lebenssituation ganz konkret umgehen sollen. Ja, und solche schweren Lebenssituationen gab und gibt es immer wieder. Das wisst ihr alle oder ahnt es zumindest, wenn ihr noch jung seid und alles läuft wie am Schnürchen. Situationen, die uns richtig verzweifeln lassen, die ans Herz, an die Seele gehen. Im Leben und auch manchmal im Glauben an Gott und Jesus. Manches fällt uns richtig schwer, ist richtig erdrückend. Ja, und unterschiedlich dunkle Lebensumstände lassen sich auch nicht immer hundertprozentig vergleichen. Auch gehen wir alle unterschiedlich damit um. Für den einen ist die Lage völlig in Ordnung und er kann damit ohne Probleme umgehen. Eine andere jedoch verzweifelt genau an derselben Sache. Wir sind alle unterschiedlich. Ich kann nicht sagen, für uns ist alles gut. Für mich vielleicht kann ich sagen, es läuft gerade. Aber wie es bei Ihnen, bei dir aussieht, kann ich nicht sagen. Ja, die Situation der Israeliten in Babylon ist einzigartig. Und Jeremias Brief mit Gottes konkreten Anweisungen ist ganz besonders auf diese schwere Lage hingeschrieben worden. Und doch kann jeder von uns auch heute noch von Gott durch diese Worte, durch seine Anweisungen für schwere Lebenssituationen angesprochen werden. Für Zeiten und Lebenssituationen, die uns gefangen nehmen, die uns festhalten und im Bann nehmen, aus denen wir nicht so einfach aus eigener Kraft wieder rauskommen. Denn Gefangenschaften, das versteht ihr, glaube ich, alle, die uns gefangen nehmen, die gibt es jede Menge. Und es ist nicht nur das, was den Israeliten passiert ist oder wenn jemand im Gefängnis sitzt. Es sind Dinge, die uns einfach binden, festhalten, uns loslassen, uns Tag und Nacht manchmal beschäftigen. Und wir kommen einfach nicht hinaus. Es ist nicht nur Krieg oder andere sorgenvolle Situationen. Es ist der ganz normale Alltag, der uns manchmal zu schaffen macht, der uns gefangen nimmt, aus dem wir nicht rauskommen. Oder sehen Sie das anders? Dass es Dinge gibt im Alltag, die uns gefangen nehmen. Corona, wer hat gestern nicht einen Gedanken daran verschwendet? Keiner, außer die Kinder vielleicht. Die sagen, dann lasst doch meine Eltern drüber nachdenken. Aber es gibt Dinge, die beschäftigen uns, ob wir wollen oder nicht. Und nehmen uns dadurch auch gefangen. Nehmen einfach Platz 1 in unserem Denken ein, ohne dass wir es wollen. Unsere Gedanken und Gefühle sind manchmal von außen bestimmt. Flüchtlingskrise, Coronavirus oder eben anderes, was uns beschäftigt. Trauer und Schuld können uns auch gefangen nehmen. Uns wirklich erdrücken im Alltag, über lange Zeit. Schicksalsschläge, gescheiterte Schul-, Studiums- oder Arbeitssituationen können uns ein Leben lang begleiten und gefangen nehmen. Uns die Freude am Leben nehmen, uns verzweifeln lassen. Und dann kommen, wie bei den verschleppten Israeliten, auch Menschen dazu, die falsche Anweisungen geben, die falsche Tipps und Ratschläge haben, die nicht gut sind, weil sie eben nicht von Gott kommen, sondern menschlichen Ursprung sind. Die sich diese Predigtperikopen, so heißt das, ausdenken, die Texte, die immer dran sind, haben zwei Verse in der Mitte weggelassen. Da geht es um diese falschen Propheten. Ich lese mal vor. Jeremia schreibt im Auftrag Gottes: Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Und dann ist tatsächlich Corona ein guter Vergleich, genau bei dieser Warnung, die Gott den Israeliten gibt. Es gibt viele Leute, ihr lest es in Zeitungen, die wissen es besser. Die haben ihre eigene Sicht, leugnen es teilweise sogar auch oder sagen auch, das ist die harte Strafe Gottes, weil wir das und jenes nicht getan haben. Prüft alles. Es gibt viele falsche Propheten, Leute, die mit ihrer Meinung falsch liegen, aber so tun, als ob es die Wahrheit ist. Prüft alles in Gottes Namen. Und da bin ich davon überzeugt, dass der Brief Jeremias mit diesen konkreten Anweisungen Gottes auch uns helfen kann, einen Umgang mit schweren Lebensumständen zu finden. Davon bin ich überzeugt. Es ist für Israel bestimmt, ja. Aber darin stecken Anweisungen, die uns auch helfen in schweren Lebenssituationen. Und ich meine auch, die Worte Gottes können uns heute helfen, auch falsche Propheten zu entlarven, weil wir darin ja den Willen Gottes erkennen können. Ich möchte noch versuchen, aus den konkreten Anweisungen Gottes, unseres Predigttextes, ein paar grundsätzliche Anweisungen für uns heute in schweren Situationen zu formulieren, weil wir uns ja in so einer Situation befinden. Nicht nur Corona, auch die anderen Dinge, die um uns herum passieren. Die Politik ist beängstigend, kann uns gefangen nehmen. Deswegen lasst uns diesen Text nutzen, diesen Brief Gottes, um für uns zu gucken, was ist drin für uns, was können wir gebrauchen. Ihr könnt ja nachdenken und überprüfen, ob es dir, ob es ihnen hilft. In dem Problem, in dem du gerade drin steckst. Anweisung 1, richte dich für länger ein. Richte dich für länger ein. Gott sagt durch Jeremia, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Das heißt für das Volk Exil und für die meisten ihr Leben lang. 70 Jahre damals, da werden nur wenige noch gelebt haben, die das mitgekriegt haben. Richtet euch darauf ein, dass sich eure Situation erst in 70 Jahren verändern wird. Natürlich werden die gebetet haben. Die werden gefleht haben, Gott bringe uns zurück nach Jerusalem. Das ist unser Sehnsuchtsort, das ist unsere Heimat. Wir wollen dahin zurück. Und das werden sie mit Tränen, mit Blut und Schweiß gebetet haben. Manchmal ist das Problem aber komplex. Manchmal wird es nicht einfach so mit einem Fingerschnipsen von Gott gelöst. Manchmal verändert er die Situation ganz offensichtlich nicht sofort. Es gibt keine Hoffnung auf eine schnelle Lösung. Also arrangiert euch mit der Situation, sagt Gott den Israeliten und auch dir heute. Arrangiert euch einfach mit der Situation. Es braucht länger und vielleicht wird es dich dein Leben lang begleiten. Ernüchternd, enttäuschend, niederschmetternd im ersten Augenblick, sowas zu hören. Wenn alle bisherigen Hoffnungen in dir verloren gehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ja. Hier stirbt die Hoffnung ganz klar auf Wiederrückkehr nach Jerusalem. Das ist schlimm. Aber es waren falsche Hoffnungen, die Gott den Israeliten nimmt und manchmal auch dir nehmen möchte. Das ist harter Tobak. Manche Hoffnungen und Wünsche will uns Gott nehmen, weil sie falsch sind, weil sie dir nicht gut tun, obwohl du denkst, sie sind es. Aber es gibt Situationen in unserem Leben, in unserem Alltag, in denen die Lebensfreude tatsächlich sofort zurückkehrt oder relativ schnell, wenn ich die falsche Hoffnung einfach aufgebe. Und Gott möchte uns dabei helfen. Wir denken immer, Gott erfüllt uns alle Wünsche. Nein, in dem Fall nicht. Er erfüllt ihn nicht, damit es uns gut geht. Wir müssen ihn aber abhaken, diesen Wunsch. Sonst werden wir nicht mehr froh. Und Gott möchte, dass wir froh werden und sagen, lass diese Hoffnung fahren. Es dauert noch 70 Jahre. Hart. Ganz nach dem Gedanken, das ist jetzt einfach so. Und ich mache das Beste draus, mit Gottes Hilfe. Schluss mit dem Jammern und Schluss mit dem Klagen. Ich möchte wieder leben und mich nicht von dieser Sache bestimmen lassen. Klar denken jetzt viele an Corona, aber es geht auch um alles andere, was einen Platz in unserem Denken, Seele und Herzen einnehmen kann. Setzt das ein, was euch, was dich, was sie gerade belastet. Manchmal müssen wir uns davon verabschieden, von diesem Sehnsuchtswunsch. Gott möchte auch ihnen und dir falsche Hoffnungen oder unrealistische Illusionen nehmen, damit du leben kannst. Könnte diese Anweisung Gottes dir in deiner Lebenssituation gerade helfen? Oder nimmst du sie mit für dein Köfferchen, falls du in so eine Situation kommst, dass du begreifst und weißt, Gott ändert nicht immer jede Situation sofort für dich, aber möchte das Beste für dich. Anweisung 2, gib dich nicht auf. Jeremia schreibt, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne. Obwohl die fehlende Hoffnung auf Befreiung und Rückkehr in die alte Heimat eigentlich eine düstere Zukunft verspricht. Na toll, jetzt muss ich 70 Jahre abhängen. Ja, mancher wird die Zukunft grundsätzlich in Frage gestellt haben, dann hat es keinen Sinn mehr zum Leben. Aber Gott sagt, vorwärts, geh, lebe, gib dich nicht auf, lass dich nicht hängen. Auch wenn alles gerade im Augenblick furchtbar ist. Du lebst und Gott will dir eine richtig gute Zukunft geben. Auch wenn du sie dir im Augenblick in deiner jetzigen Situation überhaupt nicht vorstellen kannst. Wie oft höre ich das im Seelsorgegespräch? Herr Pastor Gommlich, ich sehe keinen Weg mehr in meinem Leben. Nur noch eine Mauer vor mir, nichts führt drumherum oder drüber. Aber das war die Situation der Israeliten. Und Gott ist nichts unmöglich. Er zeigt dir den Weg, auch wenn du ihn nicht siehst. Ja, wenn dein Leben auch im Augenblick keinen Sinn macht. Und mancher im schlimmsten Fall sogar an Selbstmord denkt. Gott zeigt dir einen Weg, wenn du es zulässt und wenn du ihn fragst. Gott sagt dir heute, auch wenn du da vorne kein Licht siehst, dein dunkler Tunnel ist keine Sackgasse. Gib dich nicht auf, geh weiter, es lohnt sich. Gott hat noch etwas mit dir vor. Und vor allem, Gott ist bei dir und möchte, dass du lebst. Ja, diese eine Herzensbitte vielleicht, diese eine Herzensbitte, die so groß ist, wird Gott lange Zeit oder überhaupt nicht erhören, nicht erfüllen. Das ist manchmal so. Aber für tausend andere Dinge und Gebete steht dir Gott zur Seite. Er hört sie und macht etwas für dich. Wenn du immer nur an diesem einen festhältst, verpasst du es vielleicht, für die tausend anderen zu beten, die Gott dir gerne geben möchte. Manchmal müssen wir auch eine Sache loslassen, die uns gefangen nimmt, an der wir verzweifeln, damit wir genau das eben nicht tun, damit wir nicht verzweifeln und nicht verbittern im Leben und auch nicht im Glauben. Man kann Gott eine Sache ihm sein ganzes Leben vorhalten und sagen, wieso hast du damals nicht? Wieso hast du damals nicht? Wieso hast du damals nicht? Wenn man dann fragt, wieso glauben sie nicht an Gott? Ja, weil er damals nicht das gemacht hat. Und dann hat man 70, 80 Jahre ein Leben voller Bitterkeit. Man sieht es den Leuten an, wenn man in ihre Gesichter guckt. Schade, dass sie diese eine Sache nicht losgelassen haben und Gott um andere Dinge gebeten haben. Gott will nicht, dass es uns schlecht geht. Gott will, dass es uns, dass es dir und ihnen gut geht. Gott meint es gut mit uns. Heißt ja in Vers 11, denn ich weiß wohl, sagt Gott, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und das gilt auch für dich. Das kannst du mitnehmen, auch wenn es für die Israeliten geschrieben ist. Denn das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Gott möchte dir Zukunft geben, Hoffnung, Frieden und Leben. Gib dich nicht auf. Anweisung 2. Könnte diese Anweisung Gottes dir in deiner Lebenssituation helfen? Ist es jetzt dran, die eine Sache, die du Gott vielleicht auch vorwirfst, loszulassen? Dann mach es doch. Gott ist trotzdem da und wartet, dass du auch mal über andere Dinge mit ihm redest. Anweisung 3, ich beruhige euch, die letzte. Könnt dankbar sein, ich habe eine heute Morgen gestrichen, die war zu lang für euch, dachte ich, jetzt muss ich mal einen Punkt machen. Anweisung 3, suche das Beste für dein System. Und da ist er, der Vers 7. Suche der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es euch auch wohl. Soll ich dieser regierenden Partei, diesem Bürgermeister, dieser Stadt, dieser Kanzlerin, diesem Staat noch unterstützen? Und wieder oben soll ich auch noch beten, was? Ja, genau das weist Gott den Israeliten und uns heute auch an. Ja, wir sollen. Auch wenn wir nicht mit allem einverstanden sind, wenn wir hier und da was zu meckern haben, wenn wir die Person überhaupt nicht leiden können. Ja, selbst dann, sagt Gott, sollen wir das Beste für die Stadt suchen und für die Oberen, die da sitzen und regieren, beten. Und ich erinnere euch an die Situation der Israeliten. Denen wurde schlecht, dass sie das machen. Die Kriegsgewinner, die sie weggeschleppt haben, die sie festhalten werden 70 Jahre lang, für die sollen sie auch noch beten und da sollen sie sich auch noch einbringen wie dieser Schlosser, dass sie Qualität liefern im Anbau von irgendwelchen Getreide- oder Obstsachen mit ihrer Kunst im Handwerk, mit ihrer Intelligenz. Sollen die auch noch für der Stadt Beste sorgen? Denen war richtig schlecht. Und uns geht es heute besser. Und uns wird es auch manchmal schlecht, wenn wir diesen Vers lesen und ihn ernst nehmen. Ja, dann betet doch mal für Frau Merkel. Oder betet doch mal für eine linke Regierung irgendwo in Brandenburg, wo wir sitzen. Betet mal für die Grünen. Betet mal für die Partei, die ihr überhaupt nicht leiden könnt. Oder für den Bürgermeister. Genau, Frau Gase, da dreht es sich in uns um. Aber wieso denn? Nur weil ich für sie bete, heißt es ja nicht, dass ich mit allem einverstanden bin. Ich möchte, dass sie Gott erfahren, dass Gott ihnen nahe kommt, ihnen Weisung gibt, dass Gott ihnen einen Weg zeigt, auch in der Politik, dass sie die Stadt gut verwalten, dass wir kein dreckiges Trinkwasser in der Robert-Koch-Straße haben, dass wir eine Schule kriegen und so weiter. Dass, wenn das Paulaner brennt, die Feuerwehr da ist und es löschen kann. Das ist der Stadt Bestes. Und das wollen wir doch. Und nur weil ich für jemanden bete, heißt es eben nicht, dass ich ihn mögen muss. Aber mir ist es wichtig, euch einfach das klarzumachen, dass das ein richtig schwerer Vers ist. Aber Gott weist uns an, das zu tun, weil er sagt, es ist das Richtige. Also, tun wir das doch. Wir werden es nachher noch im Fürbittengebet tun, aber das ist auch für jeden persönlich gemeint, zu Hause im stillen Kämmerchen, betet doch mal für die Stadt. Wenn wir immer im Januar für die Stadt Langenhagen beten, werden uns dieses Mal hier versammeln, weil das natürlich mit Corona, mit den Gebäuden, mit den Räumen so schwierig ist. Aber dann kommt doch dazu. Wenn es um solche Gebetsanliegen geht, dann kommen nicht viele zusammen meistens. Aber wenn es darum geht, dass Gott uns heilt, uns hilft, da sind mal viele dabei. Auch wenn man sagt, komm, lass uns mal für die Stadt beten. Wir beten für die Polizei, den Bürgermeister, die Feuerwehr, für die Müllabfuhr, all das Schöne, das wir hier haben. Und das tut gut. Dann geht man nämlich dankbar nach Hause für das, was Gott uns schenkt. Dankbar für das System, in dem wir leben. Auch wenn nicht alles in Ordnung ist. Das wollen wir ja nicht damit sagen. Die Frage ist, was kommt zuerst in meinem Leben? Meine Überzeugung für eine Partei, für ein politisches System, für irgendeine soziale Arbeit, kann ja auch sein. Oder kommt zuerst meine Zugehörigkeit zu einem Volk? Das ist Deutschland. Ich bin Deutscher. Steht das an erster Stelle? Oder steht mein Glaube an Gott und Jesus an erster Stelle? Und ist mir wichtig, was er mir sagen möchte und was er mir persönlich anweist? Bei solchen Dingen sind wir schnell dabei zu sagen, ja, Gott steht bei mir an erster Stelle. Aber wenn dann so ein Vers kommt und wir dazu aufgefordert werden, der Stadt Bestes zu suchen, obwohl ich sie nicht mag, oder für Politiker oder ähnliches, dann merkt man ganz schnell, was sich da in einem tut. Oder auch, was wir gehört haben, für die Feinde beten. Das ist schwer. Wahnsinn. Und hier meine immer wiederkehrende Frage an Sie und dich, weil es so wichtig ist: Was steht bei dir persönlich an erster Stelle in deinem Leben? Was ist dir unheimlich wichtig? So einfach ist das nämlich gar nicht zu beantworten. Oft stimmen nämlich Antwort und das tatsächliche Reden und das Verhalten nicht überein. Ja, so ist das manchmal, obwohl es eigentlich jedem klar ist. Und da steckt auch der Wochenspruch drin: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wie Dietmar Wehrmann sagte am Anfang: Das klingt toll, da stimmen wir alle zu. Toll. Aber wenn es konkret wird, da geben wir lieber dem Hass nach, dem Bösen, der Rache, der Eifersucht, dem Neid. Dadurch kriegen wir dann oft auch eben die Grenzen aufgezeigt, wie weit wir ohne Gott unser Leben führen können. Wir können nämlich ohne Gott ganz selten über unseren Schatten springen. Mit Gott aber können wir unser Denken, mein privates Denken, verändern. Ohne geht das nicht. Und deswegen merken wir an dieser Stelle, wir brauchen Gottes Hilfe und auch seine Anweisung, wo wir sagen können: Die ist gut, die setze ich um in meinem Leben, weil es das Richtige ist. Menschen, die nicht an Gott glauben, haben keinen Maßstab, keine Quelle, die ihnen sagt, das ist gut. Auch da wieder Corona. Mal sagen sie das, mal sagen sie jenes. Der eine sagt Mundschutz super, der andere bringt überhaupt nichts. Und ich weiß nicht mehr, woran ich glauben soll. Bei Gott ist das anders. Wenn Gott sagt, das ist gut, das ist richtig, Stichwort 10 Gebote, dann ist das so. Wenn Jesus sagt, liebe Gott, liebe dich, liebe den Nächsten und liebe deinen Feind, dann ist das der richtige, gute Weg. Du sollst ja das Beste für deine Stadt suchen. Und das Beste kann nur das sein, was Gott für das Beste hält. Und das kann niemals bösartiger Natur sein oder gegen Gottes Gebote verstoßen. Denn hier wird auch gleichzeitig die Grenze aufgezeigt. Suche der Stadt Bestes kann nur das sein, was Gott für richtig erklärt und gut. Ist da was dabei für dich? Vielleicht, wo du dein Verhalten ändern möchtest. Wo du sagst, ich knirsche schon mit meinen Zähnen über diese bescheidene Politik und gebetet habe ich dafür auch noch nicht. Vielleicht ist was dabei und vielleicht nimmst du auch Gottes Hilfe in Anspruch, wenn du feststellen musst, hey, der steht bei mir gar nicht auf Platz 1, sondern manchmal Nationalität oder eben eigene politische Überzeugung übertoppen Gott sogar noch, mein Glauben. Kein Problem, Gott ist ja dabei. Das ist das, was bei Israel rüberkam, auch in Babylon. Gott ist dabei und will sich eben suchen lassen und dann sich auch finden lassen. Und wenn du das tust, dann kriegst du das hin, was er für gut und richtig erklärt. 3 konkrete Anweisungen aus unserem Brief des Jeremias von Gott diktiert an die Verschleppten in Babylon. Richte dich für länger ein. Gib dich nicht auf und suche das Beste für dein System. Vielleicht war was dabei, mein Anfangsgebet, dass Gott uns alle ansprechen möge. Vielleicht ein Gedanke, ein Wort, und da bitte ich dich, nimm das mit nach Hause und setz das um. Gehe nicht raus und denk, schöne Predigt, weiß man nicht mehr, worum es ging, aber irgendwie war schön. Ja, die Pastoren kennen das. Mach was draus, auch wenn es nur eine Sache ist, die du dir vornimmst. Das ist es wert. Und dann ist es auch die Sache, die Gott dir sagen möchte. Bild dir nicht immer ein, Gott hat nicht mit dir geredet. Bild dir nicht immer ein, das muss immer ein Donnerknall oder ein mächtiges Wort sein, sondern manchmal ein Gedanke, der sich festsetzt, wo du selber merkst, hey, dann muss ich mich eigentlich verändern lassen. Mach das. Ich wünsche dir Gottes Segen dafür. Amen.